Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Sag mal Schalke.
Nee. Nee. Hört mich nicht. Ich werde hier in diese Reaction gezwungen. Für den HSV haben wir keine Reaction gemacht, als die nach 7 Jahren wieder aufgestiegen.
Ja, ist der HSV.
Ja, jetzt kommt Schalke hoch, müssen wir hier eine Culture Berlin Reaction machen.
Ist der HSV der Verein mit den 6 meisten Mitgliedern auf der Welt?
Nee,
das ist nämlich Schalke. Sicher? Und dementsprechend sitzen wir hier. Nico Heimer hat es gesagt, ich vertraue darauf. Okay, Heimer GPT. Okay. Und deswegen sitzen wir hier, um darauf zu reagieren, dass Schalke am letzten Wochenende Fortuna Düsseldorf im Abendspiel 1-0 geschlagen hat.
Ja.
Und damit, das wissen wir jetzt, nicht nur den Aufstieg, sondern auch die vorzeitige Meisterschaft in der zweiten Bundesliga perfekt gemacht hat und damit nach 3 Jahren im Unterhaus zurückkehrt in die Fußball-Bundesliga.
Ja, und das souverän, ultra verdient, wenn man sich die ganze Saison anschaut, eine tolle Hinrunde gespielt, eine noch bessere Rückrunde gespielt, dann jetzt am Ende auch jetzt schon mit einer Punktzahl, mit der man auch in den letzten Jahren easy aufgestiegen wäre, dementsprechend absolut verdient und natürlich super schön für uns als vor allem Bundesliga-Fans und ja, die wir da natürlich ein bisschen neutraler, beziehungsweise du natürlich auch noch im Podcast-Kontext intensiver drauf schauen, ist das natürlich geil, wenn so ein Verein mit so vielen Mitgliedern, mit so einer Reichweite, mit so einer Popularität wieder zurück in der Bundesliga ist.
Ja, du hast angesprochen, dass es in anderen Jahren auch gereicht hätte. Also wenn man nur auf die Vorsaison guckt, Schalke hat nach 32 Spielen mehr als Köln und der HSV nach 34 im Vorjahr hatten, beziehungsweise 6/8 Punkte mehr. Also wirklich, muss man ganz deutlich unterstreichen, eine Saison gespielt, die es hinten und vorne verdient hat, ja, dass diese Mannschaft nach oben geht, und das tut sie. Völlig unerwartet, muss man wahrscheinlich schon sagen, weil ich glaube, ja, man unterliegt schnell der Versuchung, dass man es jetzt als normal begreift, weil es eben Schalke ist, einer der größten Vereine Deutschlands, und weil die einfach eine sehr souveräne Saison gespielt haben.
Und weil sie nicht 7 Jahre unten waren.
Genau, weil sie nicht 7 Jahre unten waren. Ja. Aber wenn man zurückspult vor die Saison, so an den Zeitpunkt, als die Miron Muzic geholt haben,
ja,
da, also hast du Leute gefunden, die haben denen zugetraut, eine gute Defensive zu stellen, weil das irgendwie auch was war, was der Trainer mitgebracht hat. Es gab ein paar, sagen wir mal, vorsichtig optimistische Prognosen, die vielleicht so in Richtung obere Tabellenhälfte geschielt haben. Mhm. Aber du wirst ganz, ganz wenige, vor allem öffentliche Stimmen finden, die ernsthaft dieser Schalke-Mannschaft zugetraut haben, ja, nicht nur um den Aufstieg mitzuspielen, sondern wie jetzt einfach auch faktisch Meister zu werden.
Und ich glaube, viele hätten oder haben im Laufe der Saison auch noch daran gezweifelt, dass die das durchziehen, dass die das wirklich ins Ziel bekommen. Ich meine, die Spielweise in der Hinrunde hat das vielleicht auch so ein bisschen bedingt. Da waren einige Spiele so auch mit ein bisschen Glück und auf Kante genäht. Aber ich stimme dir zu 100% zu. Also ich habe auch ganz bewusst aus unserer Zweitliga-Prognose Schalke ausgeklammert. Aus allem, weil ich mir nicht sicher war, wohin das gehen kann. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, also ich habe viele schlechte Prognosen vor der Saison gemacht, vor allem in der zweiten Liga. Ja. Aber ich war bei Muslic nicht so skeptisch wie viele andere. Trotzdem nicht so optimistisch, dass ich mich getraut hätte, die jetzt irgendwie in Richtung Aufstieg zu tippen oder dergleichen.
Also ich glaube, also du hast angesprochen, Zweifel auch noch so nach der Hinrunde. Mhm. Die hat, also nicht Zweifel, aber die Diagnose haben die ja intern auch gestellt. Ja. Das ist ja, also finde ich das Bemerkenswerte, dass die ja nicht gesagt haben, okay, wir sind nach 17 Spieltagen ganz oben, was sollen wir anpassen, was sollen wir ändern? Läuft ja bei uns, dass es selber die Einsicht gab, da hat Muzic selber drüber gesprochen, also Zitat, Phase 1 war zu stabilisieren, einfach eine kompakte Mannschaft auf den Platz zu bringen. Dann haben wir Ende Dezember, Anfang Januar gewusst, dass sich das nicht mehr ausgehen wird. Also dass die Art und Weise der Hinrunde gut war, aber dass das nicht reichen wird, um das Ganze auf dem Level über 34 Spieltage zu Ende zu bringen. Und hat dementsprechend halt entschieden, man möchte anpassen im Spiel mit Ball in Richtung Offensive, also in den Inhalten, die man auf dem Rasen umsetzen möchte. Aber auch das Personal ist dementsprechend nochmal nachjustiert worden in der Transferperiode.
Ja, und das zeigt einen gut geführten Sportverein, würde ich sogar so übergreifend sagen. Weil das ist das, woran viele Vereine, Mannschaften kränkeln. Eine gute und ehrliche, analytisch getriebene Selbstreflexion, da drauf zu schauen und zu sagen, okay, wir haben hier gut performt, aber wir haben überperformt. Es wird schwer, das so aufrechterhalten zu können. Wir müssen an bestimmten Schrauben drehen. Bei Schalke war es, ich finde, also stimme ich dir 100% zu, für mich ist aber vor allem mit Blick auf, was das Personal angeht, hier die entscheidende Story. Weil sie haben ja ihren Spielansatz gar nicht so großartig verändert. Ich habe, glaube ich, nach 10 Spieltagen oder so, habe ich ein Taktikvideo hier gemacht. Und das habe ich mir gerade noch mal angeschaut, um auch noch mal zu gucken, wie sahen die Zahlen da aus. Und habe die jetzt mit den aktuellen Zahlen verglichen. Und was so der grundsätzliche Spielansatz, was das angeht, wie sie mit Ball und gegen den Ball agieren, hat sich gar nicht so sehr geändert. Klar, sie haben von Fünfer auf Viererkette umgestellt. Das musst du auch erstmal im Laufe einer Saison so reibungslos schaffen. Ich meine, da scheitern manche Trainer
also,
in der Sommerpause dran.
Union scheitert daran gefühlt seit mehreren Jahren, diesen Schritt gehen zu können. Ja.
Ich erinnere mich immer noch an die Spurs, die irgendwie jahrelang Fünferkette gespielt haben und dann auf Viererkette umstellen wollten und es gar nicht funktioniert hat. Sowas sieht man immer wieder, das alleine zu schaffen. Riesenrespekt ans Trainerteam. Aber wie gesagt, der Spielansatz blieb gleich. Aber die individuelle Qualität hat enorm zugenommen. Die Kreativität, auch die Abschlussfähigkeit, die Offensivspieler, was man da zur Verfügung hatte, da haben sie dran gedreht, haben wichtige Spieler geholt, was dann am Ende auch für diese Souveränität beziehungsweise für den souveränen Aufstieg gesorgt hat.
Also ich finde, genau das ist entscheidend, dass sie halt einfach Leute dazugeholt haben, die ganz automatisch diese Mannschaft besser machen. Und da muss man Fußball auch oftmals gar nicht verkomplizieren. Nee. Wenn du kreative, technisch begabte Spieler in deine Mannschaft holst und einfach Qualität reinholst, wird sich das auf dem Platz bemerkbar machen.
Und wenn der Spielansatz an sich gut funktioniert, ja, was er ja auch in der Hinrunde schon getan hat.
Und wenn du jetzt drauf schaust, wen die da geholt haben, also allein wenn man nimmt Ndiaye, Aouchich, Ljubicic und dann noch Edin Dzeko. Das sind die vier, nennenswerten
Neuzugänge,
genau. Also haben auch Kevin Müller im Wintergrund von Heidenheim, aber hat jetzt keine tragende Rolle gespielt. Nein. Du hast also ein Diaye, 12 Spiele, 12 Startelf-Einsätze, 2 Vorlagen, Aouchich, 4 Scorer und der hat dann auch weit unterperformt. Also der hat, glaube ich, 2 Assists und hat irgendwie über 4 Expected Assists. Mhm. Also haben einfach Leute auch Chancen liegen lassen, die er kreiert hat. Weil mein Bauchgefühl war auch, dass der mehr reingegeben hat ins Spiel als auf dem Papier, nur 4 Scorerpunkte. Ljubicic 7 Scorerpunkte, Edin Dzeko 9 Scorerpunkte, sorry. 9 ist die umgedrehte 6. Und das
UNO-Problem, ja.
Und das macht 22 Torbeteiligungen von Winterneuzugängen in der zweiten Halbserie. Das ist einfach 10 von 10 ein Bullseye-Transferfenster gewesen, wo man auch über einen Namen sprechen muss, der wirklich auf Schalke einen herausragenden Job bisher machen, das ist Frank Baumann.
Ja.
Weil er einfach mit seiner Art einen natürlichen Ruhepol in diesen ansonsten ja von seinem reinen Wesen her, würde ich sagen, emotionalen Verein gebracht hat. Ich finde auch, dass der so vom Typ her ein gutes Match mit Muslic ist, dass die irgendwie sich sehr gut ergänzen. Mhm. Und jemand ist, der beobachtet hat, der eine Trainerentscheidung getroffen hat, die nicht auf der Hand lag. Es ist keiner aus dem etablierten Pool gewesen, sondern jemand, der einfach auf dem Papier mit, also auch unter maximal schwierigen Umständen, aber mit einer Championship-Mannschaft abgestiegen ist.
Ja.
Das sind die Fakten einfach gewesen. Also es lag
nicht. Ich noch was zu sagen, aber es stimmt, ja.
Genau, es lag nicht auf der Hand zu sagen, klar, das ist unser neuer Trainer, der uns nach oben führen soll. Also einfach wirklich mit einem analytischen Blick sehr gut analysiert und die Schlüsse gezogen.
Das ist das, was passiert. Und auch hier wieder irgendwie ein Paradebeispiel, wenn die Scouting, die Transferabteilung plus der Trainingstaff Hand in Hand zusammenarbeiten und Spieler geholt werden, die zu dem passen, was ein Trainer machen will. Was ich halt so spannend finde, ist, wir reden jetzt auch die letzten Wochen natürlich schon viel über dieses Wintertransferfenster, was das Sommertransferfenster so ein bisschen in Schatten stellt.
Ja.
Das war ja auch schon gut. Alleine da jemanden wie El Fawzi zu bekommen, der, was war's, Aachen, ne? Ja, genau, in Aachen gespielt hat, der durch das Scouting-Tool, das man auf Schalke hat, Stats Libuda, auch großartiger Name natürlich, gefällt mir sehr gut, überhaupt aufgetaucht ist, weil das sich mehr auf so Dinge wie Laufbereitschaft, Intensität, Zweikampfverhalten und so weiter fixiert, da so jemand auftaucht und den holt man, der ein unglaublich wichtiger Faktor wird in dieser Mannschaft. Also beide Transferfenster waren herausragend und ein entscheidender Bestandteil.
Genau, also Schalke hat quasi statistisch geprofiled oder festgelegt, was ist für uns ein Schalke-Spieler.
Malocha.
Hat quasi eine Schalke-DNA festgelegt, so nennen die das auch. Und über dieses Tool Statsly Buda können die quasi ermitteln, welche Spieler schneiden da entsprechend gut ab, welche Spieler kommen dem sehr, sehr nahe. Und wenn du auf Elfarouzi schaust und wenn du auch darauf schaust, was der schon abgerissen hat, kilometertechnisch, auch an intensiven Läufen in Aachen, ist das sehr naheliegend, dass das ein Spieler ist, der da wirklich ein Topf oder ein Deckel gewesen ist, eins von beiden.
Das kann man sich aussuchen. Letztendlich aber auch hier wieder das Beispiel dafür, was der Trainer machen will. Denn, du hast es gesagt, ja, Muslic ist irgendwie mit Plymouth abgestiegen, aber er hat jedes Mal, wenn er ein Team übernommen hat, das Team erstmal besser gemacht. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Faktor, oder einer von zwei wichtigen Faktoren, warum ich Muslic für eine spannende Verpflichtung gehalten habe. Ich hätte auch lieber einen Ballbesitztrainer gesehen. Ich hätte auch lieber einen Titz gesehen, beispielsweise, auf Schalke. Aber sie haben sich für Muslic entschieden und ich fand ihn insofern spannend, weil er trotzdem eine ganz, ganz klare Handschrift mitgebracht hat. Bei jedem Team konnte man die erkennen, auch mit Plymouth. Das Problem bei Plymouth war, Wayne Rooney hat davor so schlechte Arbeit gemacht, dass das nicht mehr zu retten war. Er hat Plymouth besser gemacht. Die haben unter anderem Liverpool aus dem Pokal gehauen. Der hat bei Plymouth keine schlechte Arbeit gemacht. Das sieht man halt nicht, wenn man sieht, okay.
Ja. Genau, er hat in einer Ausgangslage damals übernommen von Rooney, die quasi schon aussichtslos war.
Ja, genau.
Das ist definitiv so. Also, und ich finde, wenn du auch darauf schaust, wie Schalke dieses Haus, Schalke 04, Bundesliga-Aufstieg aufgebaut hat, genau richtig, weil die haben ein Fundament gelegt in der Hinrunde, das automatisch in diesem Vereinsumfeld für Akzeptanz sorgt. Weil es ist ja also eine Frage von, wo bist du und was erwarten die Leute, die dir zuschauen und die es mit dir halten. Weil du kannst nicht, wenn du neuer Barcelona-Trainer wirst, kannst du denen nicht ein Defensivfundament vorlegen und sagen, lieb mich. Das wird nicht funktionieren, weil das Selbstverständnis einfach ein anderes dieses Vereins ist. Aber auf Schalke ist es eben, du kommst erstmal über die Baseline der Bereitschaft, der Intensität und den Willen, Fußball zu arbeiten. Und wenn du das schaffst, auf eine Art und Weise, die natürlich auch Erfolg haben muss, dann schaffst du dir eine Grundakzeptanz, auf der du weiter aufbauen kannst. Und genau das hat Schalke im Verlauf dieser Saison sehr, sehr gut gemacht. Sie gehen hoch mit der, ich glaube, klar und deutlich besten Defensive der Liga, müssen sie haben, mit 28 Gegentoren. Also einfach klar weniger Gegentore, als sie Spiele haben. Das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und du hast ja auch gesagt, er ist kein Ballbesitztrainer, ist auch vollkommen richtig. Aber, und das hat er auch, glaube ich, die Saison gezeigt, Spiele kannst du auf mehr als eine Art und Weise kontrollieren. Du kannst Spiele auch ohne Ball kontrollieren. Und Schalke hat in meinen Augen Spiele ganz klar ohne Ball kontrolliert. Sie sind, ich glaube, in Sachen Ballbesitz in der zweiten Bundesliga, Platz 17 oder sowas, zumindest laut Y-Scout müsste das gewesen sein, wo ich geschaut habe.
X-Value, 45% Ballbesitz.
Genau, also Platz 17 in der zweiten Bundesliga. Aber im Field-Tilt, Platz 2 hinter Hannover. Also wenn das, was nur auf dem Ballbesitz im jeweiligen Angriffsdrittel schaut, zweitbeste Mannschaft hinter Hannover, was für mich zeigt, die kommen selber dahin, wo sie hin möchten, nämlich ins Angriffsdrittel und haben nicht viel, nennen wir es mal in Anführungszeichen, wertlosen Ballbesitz in ungefährlichen Räumen. Und gleichzeitig lassen sie ihre Gegner so wenig wie möglich genau in diese Räume reinkommen. Und das zeigt eben auch, dass Fußball mehr als einen Weg zum Erfolg und zur Kontrolle kennt. Und Schalke hat vor allem Kontrolle ohne Ball, finde ich, in der zweiten Bundesliga auf allerhöchstem Niveau abgeliefert.
Wer da noch mal tiefer einsteigen will, kann sich gerne noch mal das Taktikvideo anschauen, weil ich habe es mir noch mal angeschaut, wie gesagt. Und die Grundprinzipien sind gleich geblieben. Ja, Grundordnung und wie sie das aufteilen und so weiter, das hat sich verändert durch die Umstellung auf die Viererkette, klar. Und sie haben auch in der Rückrunde mehr Ballbesitz gehabt, tatsächlich auch in Summe, nicht nur im Angriffsdrittel. Aber trotzdem, die Grundidee bleibt dieselbe. Sie wollen den Gegner in der gegnerischen Hälfte festschnüren, spielen mit einer unglaublich hohen Kette. Ich glaube auch Platz 2 oder 3 in der zweiten Bundesliga, was die durchschnittliche Defensivhöhe angeht. Verdichten das Zentrum unfassbar gut, das machen sie immer noch, dass du einfach dich durchs Zentrum nicht so gut kombinieren kannst. Und die Seitenwechsel kriegen sie gut verteidigt. Da haben sie einfach so ihre Automatismen, die auch noch durch die Umstellung oder nach der Umstellung bestehen geblieben sind. Und das erfordert eine unglaubliche Laufarbeit und Intensität, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, gerade von einzelnen Spielern. Und da greift halt dann alles zusammen. Die Idee des Trainers, die Scouting-Abteilung, die Transferabteilung, das greift da in sich zusammen. Und dann kann sowas auch gut funktionieren. Ich wollte aber noch einmal auf den Ballbesitz zu sprechen kommen. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, das ist auch sehr viel Aufwand, aber keine Ahnung, vielleicht kann man da auch mal Statsly Buda ransetzen. Wie viele Meister, jetzt mal ligenunabhängig, wie viele Meister in den letzten Jahren in irgendwelchen Ligen auf Platz 17 in Ballbesitz waren, mit 45 ja. oder weniger Prozent. Das ist so unglaublich ungewöhnlich.
Ich glaube, du wirst sogar wenige finden, die überhaupt einen negativen Ballbesitzwert
genau.
haben.
Genau, ich glaube, das ist. Und das fand ich so spannend, weil das bei Brügge, bei Plymouth war es auch so. Kontrolle versuchen zu kreieren, ohne jetzt zwingend viel Ballbesitz zu haben, weil sie ja auch mit Ball extrem schnell umschalten. Also wenn du mal guckst, es ist mit das Extremste, was ich je gesehen habe. Du bist Platz 1 in durchschnittlich lange Bälle vom Torhüter.
Ja.
Du bist Platz 18 in Total Passes. Der Meister in dieser Liga hat die wenigsten Pässe von allen gespielt, und zwar deutlich. Du bist Platz 1 in prozentuale Pässe progressiv, also wie viele ja. Männerpässe nach vorne gehen, Platz 1, und die wenigsten Doppelpässe. Also es geht immer nach vorne. Guck dir das Tor gegen Düsseldorf an. Ja, da braucht es ein bisschen Glück. Das ist eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, weil sie unglaublich hoch schieben, unglaublich gut auf den Ballführenden gehen, den Ball erobern. Es sind zwei Pässe, glaube ich, nach vorne, beide auch sofort nach vorne orientiert, rutscht dann ein bisschen durch zu Karaman und dann so treffen sie. Und das haben sie die ganze Saison über unglaublich gut gemacht. Und wenn du dann noch mehr Qualität in der Offensive ja. hast, dann klappt sowas auch regelmäßiger, logischerweise. Dann brauchst du gar nicht so viele Chancen.
Dann brauchst du gar nicht so viele. Ich finde auch, dass also du kannst auch mit Ballen auch im Saisonverlauf klar erkennbaren Plan identifizieren. Genau. Also ein Thema, was wir im Podcast bei uns sehr oft besprochen haben, ist so Spiel vor aus der Breite, diagonal ins Zentrum. Mhm. Und für, damit du diesen Pass spielen kannst, öffnende Läufe in den Halbräumen, so diagonal ohne Ball nach außen. Also mit Gegenspieler mitziehen, gerade bei Mannorientierung, sehr, sehr effizient. Klar. Und dann eben, also aus der Achterposition zum Beispiel, LVU, sie hat das sauer oft gemacht, ohne Ball diagonal rechts raus. Mhm. Diagonalball kommt ins Zentrum und dann wird Elfa-Uzi in die Tiefe geschickt, sowas zum mhm. Beispiel. Also du hast auf jeden Fall einfach klar erkennbare, identifizierbare fußballerische Bausteine in dieser Mannschaft.
Eine ganz kurze Sache noch, dann können wir das Thema abschließen. Ja. Was schätzt du, kleine Quizfrage für alle, von den, wie viele Spiele haben wir jetzt hinter uns? 32,
ja.
ne? 32 plus DFB-Pokal. Wie viele Spiele, in wie vielen Spielen hatte Schalke 04 mehr Ballbesitz als der Gegner?
4.
Okay, nee, das ist ein bisschen zu wenig.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich muss das so schlecht einschätzen.
10.
10, okay.
Ich habe sie mal hier markiert. In der zweiten Saisonhälfte ja. wurden es deutlich mehr.
Stimmt, wenn man an die Rückrunde denkt.
Genau, und wie da waren es ein paar mehr.
Wie sich der Weg verschoben hat.
So ein aber bisschen. Ey, ganz ehrlich, in der Hinrunde waren es 3, glaube ich.
Ja.
4. Nee, tatsächlich, in der Hinrunde waren es 4 ja. und es wurden dann ein bisschen mehr. Aber das ist trotzdem das ist nicht normal. Das ist eine crazy Statistik für einen Meister einer Liga.
Und jetzt können wir noch kurz einen Ausblick machen mhm. auf das, was kommt. Schalke geht jetzt hoch. Schalke ist weiterhin in einer finanziell angespannten Vereinssituation. Viele das Schulden. kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Mhm. Deswegen bin ich auch gespannt, inwiefern, was sie bewegen können. Aber ich würde auch sagen, auf zwei Ebenen ist dieser Verein für die Bundesliga gut aufgestellt und mhm. deutlich besser aufgestellt als beim letzten Aufstieg. Das eine ist erstmal, das ist ein fußballerischer Ansatz, dem ich eine sehr gute Übertragbarkeitsrate in die Bundesliga attestieren würde. Weil mhm. sie werden, also der HSV musste diesen Schritt ja gehen, diesen Wandel von Ballbesitz mhm. zu anders spielen, damit leben müssen, dass du in der Bundesliga wahrscheinlich viele Spiele haben wirst, wo der Gegner qualitativ individuell besser ist mhm. und du weniger vom Ball hast. Für Schalke ist das eh schon gegeben. Der Spielstil gegen den Ball, also ist so gut und so ausgereift, dass ich sagen würde, das wird auch einige Bundesligisten im Aufbau vor Probleme stellen
das
und
für
Ballgewinne sorgen. Deswegen, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, die haben quasi jetzt einen Präzedenzfall dafür bekommen, dass sich Schalke wieder lohnt für neue Spieler.
Das stimmt, ja. Also, und dass die Atmosphäre wieder besser ist.
Ja.
Dass da einfach, dass du da hingehst und weißt, okay, offensichtlich, Trainer und Mannschaft verstehen sich gut. Trainer und Front Office, hätte ich beinahe gesagt.
Ja.
Die Vorsitzenden scheinen offensichtlich gut zusammenarbeiten. Fans irgendwie können sich dafür begeistern, was da auf dem Platz passiert. Und das war jahrelang nicht so.
Und vor allem, ich muss noch mal nachschauen, weil es wirkt fast, als hätte ich es geträumt. Nee, es war so. Die sind jetzt mal aufgestiegen und haben dann gesagt, guten Tag übrigens, hier ist Frank Kramer. Und damit war ja wirklich, also nichts gegen Frank Kramer, aber damit war ja der Stecker, ich erinnere mich noch,
naja.
nach diesem Aufstieg so auf so einer Stimmungsebene komplett schon gezogen, von Beginn an. Und hier hast du einen Miron Muslic, dessen Vertrag sich jetzt auch durch den Aufstieg automatisch, meine ich, bis 2028 ja. verlängert hat, der also ein Charisma-Monster ist in der Art und Weise, wie der auftritt, wie der Leute mitnehmen kann, ganz offensichtlich. Und ja, du hast also auf einer junge Spielerebene, Elfausi zum Beispiel, geht dahin, macht eine tolle Entwicklung durch, aber auch so für erfahrene, größere Namen wie Edin Dzeko, der bewusst gesagt hat, okay, ich lass mich darauf ein.
Ja.
Mit der Hoffnung, dass es diesen Payout eben gibt, den gab's jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass Schalke, ähnlich wie der HSV, den einen oder anderen Namen ziehen könnte, der außerhalb ihrer faktisch aktuell sportlichen Gewichtsklasse ist.
Das haben sie ja mit Edin Dzeko schon
im Winter gemacht. Im Winter schon.
Und ich finde sogar Aouchiche. Aouchiche galt mal als ein europaweites Top-Talent.
Ja.
Das ist zwar schon sehr lange her, aber trotzdem, der hatte ein Talent, also es sah so aus, als würde er in eine ganz andere Richtung gehen, als dann irgendwann in der zweiten Liga in Deutschland
zu spielen. Ja, 100%. Und also, ich denke da an Vieira, Lokonga, solche Namen, dass du irgendeinen Weg findest, Spieler zu ziehen, die du vorher nicht gezogen bekommen hättest.
Ja.
Und eben, weil du einfach, und da ist, glaube ich, dieser Stimmungsumschwung, den du angesprochen hast, auch sehr, sehr wichtig, dass du einfach das Gefühl hast, okay, die sind nicht wieder 5 Spiele ohne Sieg davon entfernt, dass sie ihre eigenen Jungs um die Arena jagen, sondern da ist einfach jetzt sehr viel verdientes Wohlwollen entstanden gegenüber dem Verein, der Mannschaft und dem Trainer.
Das ist halt, also so kann es halt auch laufen bei Vereinen dieser Größe. Also wenn du diesen medialen Druck, diesen Druck der Fans ins Negative hast, ist es unglaublich belastend. Es kann aber auch unglaublich antreibend und unglaublich motivierend sein, wenn es dann eben gut läuft. Und ja, ich stimme dir grundsätzlich zu. Gerade das gegen den Ball ist deutlich stabiler als das, was wir zum Beispiel vom HSV gesehen haben. Gleichzeitig bin ich sehr darauf gespannt, ob sie mit so einer hohen Kette weiterhin irgendwie verteidigen können oder inwiefern sie sich da anpassen, weil das werden einige Gegner in der ersten Liga deutlich besser überspielen, aber es bringt halt auch so viele Stories einfach mit, ne? Nicht nur Muslic, sondern eben, du hast Edin Dzeko angesprochen, du hast aber auch jemanden so wie Karius mit diesem Redemption-Arc, du hast jemanden wie Karaman mit seinem ganz individuellen Redemption-Arc, der diese Mannschaft als Kapitän und Top-Torschütze irgendwie in die erste Liga gebracht hat. So viele geile Stories rund um diesen Aufstieg.
Ja, genau, Karaman war ja Teil der Abstiegsmannschaft damals. Mhm. Der kam 22 und ist dann eben mit runtergegangen und hat dann aber jetzt auch, muss man sagen, auch in den Jahren, wo es scheiße lief, 3 Top-Zweitliga-Saisons gespielt. Der Scoring-Output war immer sehr, sehr gut. Du hast einen Timo Becker, der von Kiel gekommen ist, der ein Schalker durch und durch ist, der jetzt auch, wie gesagt hat, dieser Verein steht immer zusammen, irgendwie kommt man immer aus der Scheiße raus, das haben wir heute gezeigt. Und Das
muss man überlegen, die sind letztes Jahr fast in die dritte abgestiegen.
Ja, ja.
Das war die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte und die waren am Ende nur ein paar Punkte vom Relegationsplatz in die dritte Liga.
3 Punkte vor Braunschweig, die in der Relegation waren, ja.
Das ist ein krasser Turnaround.
Der Turnaround, den die hingelegt haben und deswegen also Riesenrespekt und ganz, ganz große Vorfreude. Wir kriegen ja jetzt auch ein Revierderby zurück, das es auf Ligaebene ganz lange nicht mehr gab.
Ey, wir könnten, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin der Meinung, es aufgeschnappt zu haben. Ich glaube, die Bundesliga könnte nächste Saison den Bundesliga-Zuschauerrekord brechen, weil du halt, du hast Köln wieder mit drin, du hast den HSV wieder mit drin und jetzt Schalke. Und wenn jetzt zum Beispiel, also Heidenheim, wenn jetzt Heidenheim und St. Pauli runtergehen, dann klingt das auch irgendwo logisch und nachvollziehbar, dass das ein neuer Zuschauerrekord werden könnte. Deswegen, ich freue mich auch riesig drauf. Ich wollte noch eine Sache sagen, hast du noch was?
Ich habe nur eine, du hast nur eine.
Okay. Ich wollte noch eine Sache zum Aufstieg am Samstag grundsätzlich sagen. Platzstürme haben was Besonderes für alle Fans und das ist ein einmaliger Moment für viele. Aber ich war ganz begeistert, wie der Aufstieg da abgelaufen ist. Man hat ja bewusst gesagt vorher, okay, Leute, lasst uns keinen Platzsturm machen. Wir haben hier diesen, keine Ahnung, 4 Meter hohen.
Ich habe von irgendeiner armen Sau das Röntgenbild gesehen, vom Knie oder sowas, nachdem er da über den Zaun gegangen ist.
Boah, die haben ja so einen unglaublich tiefen Graben von der ersten Reihe sozusagen runter.
Ja.
Es ist unglaublich gefährlich, auf Schalke den Platz zu stürmen. Gab sehr viele Verletzte. Letztes Jahr? Ja. Haben die einen Platzsturm gemacht, als sie nicht abgestiegen
sind? Nee, ich meine, ich erinnere mich an irgendeinen Platzsturm auf Schalke, den es
mal gab. Ja, genau.
Ja, beim letzten Aufstieg wahrscheinlich. Der ist schon ein paar Jahre her, ne? Also, die haben nicht für Platz 14 letztes Jahr den Platz gestürmt. Aber es gab schon.
Letztes Mal, also, als der Platzsturm
war. Ein Platzsturm ist vom Wesen her immer was Unkontrolliertes und da passieren halt blöde Sachen.
Genau. Auch in ganz anderer Natur. Haben wir auch schon alles leider sehen müssen. Aber ich fand es viel schöner so, weil die Spieler konnten ausgelassen feiern, aber mit Familien, mit Kindern. Und die Zuschauer hatten doch trotzdem ihren Spaß.
Ja.
Also zumindest von außen betrachtet. Das sah so aus, als hätte jeder in diesem Stadion Spaß gehabt. Und ich bin der Meinung, beim Plattsturm hat nicht jeder Spaß.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, das ist auch gerade, also für die Spieler halt eine Stresssituation. Ja. Du wirst umringt plötzlich von Leuten.
Ja.
Jeder will irgendwie auch wahrscheinlich schon teilweise gut angeschossen, mal einen Arm um dich legen, ja, oder was auch immer. Und
dann wird dein Ohr geschrien.
Und da, wie du, das hast vollkommen recht.
Personal Space existiert nicht.
Das ist zum Beispiel auch kein Raum, wo du als Spieler sagst, meine Frau, meine Kinder kommen mit auf den Platz.
Auf gar
keinen Fall. Also das ist, das geht überhaupt gar nicht. Und ich finde, es gibt Momente für einen Platzsturm, aber die dürfen quasi nicht schon im Vorfeld klar sein.
Genau.
Die müssen sich ergeben.
Aus der Emotion heraus. Aber hier wusste jeder, wenn das so ausgeht, dann sind wir aufgestiegen. Das ist keine Überraschung.
Wir hatten eine Phase, in der plötzlich jeder Platzsturm machen musste. Ja. Die gab's ja. Und ich bin auch froh, dass es erstmal vorbei ist vielleicht und dass es wieder so ein bisschen ein selektiveres Ereignis gibt. Ich mein letztes Wort ist eigentlich nur, wir werden bestimmt auch ein Shopping Guide machen. Ich will Franz Ethan Maestri auf Schalke sehen.
Wie kommst du da jetzt drauf? Was ist das für ein Banger-Name?
Ja, Franz
Ethan?
Franz Ethan Maestri. Der ist gerade Meister geworden mit Thun in der Schweiz.
Wieso gibt's da eigentlich keine Reaction?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also irgendwie müssen wir das Thema noch aufgreifen.
Das muss Calcio Bern übernehmen.
Calcio Bern, sehr schön.
Calcio Bern muss das machen. Weil der ist eine richtige Box-to-Box-Abrissbirne. 8 Tore, 3 Vorlagen jetzt in der Schweiz gemacht, Anfang 20 noch. Und ich habe mir ihn letztens schon mal angeschaut, weil ich so ein bisschen schon lose mir so kleine Shortlists mache für mögliche Shopping-Guides. Und ich hätte gerne das Stetsli Bude, um den Spieler da zu sehen, weil ich glaube, er wäre ein perfect Fit für das, was sie vorhaben. Wir gucken mal, was sie machen. Man muss sagen, man kann Frank Baumann einfach erstmal machen lassen, weil er macht ganz, er weiß offensichtlich auf Schalke ganz klar, was er tut.
Ja.
Wir gratulieren Schalke zum Bundesliga-Aufstieg, zum Comeback, gratulieren auch uns, wir freuen uns sehr darauf. Liken, kommentieren und wir hören uns im nächsten Video und sehen uns hoffentlich auch.
Tschüss.
Ciao, ciao.